Unheimlich nah. Ein Coming-of-Age-Roman, der vom Aufwachsen unter Extrembedingungen mit ständigem Personenschutz erzählt und von einem unbändigen Freiheitsdrang. Von und mit Johann Scherer. Mit exklusiven Songs des Autors. Kapitel 21.
Mein Vater hatte den Personenschützern und mir einen Abstellraum neben der Waschküche überlassen, um gemeinsam zu trainieren. Anti-Terrorkampf nannte sich diese Art der Selbstverteidigung, die allerdings eher auf Angriff als auf Verteidigung basierte. Ich hatte mir kürzlich ein paar schwarze Nunchakus mit Kugellager und goldenem Drachenaufdruck und ein Butterfly-Messer gekauft. Ich sah mir sämtliche Bruce Lee-Filme mehrfach an und trainierte dabei immer mit Kopf- und Mundschutz allein im Wohnzimmer. Mein Vater ließ es sich nicht nehmen, ab und zu vorbeizuschauen. Euphorisch erklärte ich ihm, dass ich, wenn ich noch ein bisschen trainieren würde, vermutlich bald in der Lage wäre, wie Bruce Lee, Tischtennis mit den Nunchakus zu spielen. Denn Bruce Lee, es gab so viel, was ich ihm über meinen Halbgott erzählen wollte, doch mein Vater sah mich nur mit hochgezogenen Augenbrauen an und antwortete nihilistisch: Bruce Lee, lieber Sohn, gibt es gar nicht. Gleichermaßen frustriert wie dadurch motiviert, traf ich mich immer häufiger mit den Personenschützern in der Hoffnung, mir möglichst schnell und effektiv sämtliche Tricks beibringen zu lassen. Und so trafen sich Herr Martens und ich immer montags und freitags nach der Schule im Abstellraum. Nach schweißtreibenden 90 Minuten Training waren Martens und ich im Bodenkampf verschlungen. In einer Stellung, die Unwissende als eine Art sadomasochistische Missionarsstellung hätten deuten können, lag ich auf ihm. Seine blond behaarten, nass geschwitzten Oberschenkel um meine Hüften geschlungen, hatte er die Füße hinter mir ineinander verhakt und schrie mich an:
Fester! Fester! Los! Fester!
Ich versuchte es ja.
Ich krieg noch Luft!
Fester sollte ich meine Hände um seinen Hals schließen und kräftiger zudrücken, was gar nicht so einfach war. Sein Kinn drückte zu seinem Brustbein und sein verschwitzter, glitschiger Hals war nahezu verschwunden. Sein Aussehen erinnerte mich an Jabba the Hutt und ich überlegte kurz, wo man eigentlich anpacken müsste, wenn man den Hals einer Kröte hätte zudrücken wollen. Seine Nackenmuskeln spannten sich an, er zog die Schultern hoch, um meinen Fingern noch weniger Platz zu lassen, doch schrie mich mit zusammengebissenen Zähnen und Doppelkinn an. Ich drückte und drückte, doch sein Hals verschwand zwischen seinen Schultern.
Stell dir vor, das macht jemand mit dir. Du nimmst deinen Arm so.
Als würde ich den Wasserstrahl aus einem Abwasserrohr durch das Zusammendrücken mit bloßen Händen unterbrechen wollen, versuchte ich, ihm die Worte abzuschnüren. Aber mit jedem Atemzug drückten seine Oberschenkel mir mehr die Luft ab und ließen meinen nächsten Atemzug noch weniger Sauerstoff in meine Lunge pumpen. Plötzlich schlängelte sich sein linker Arm über meinen rechten und packte mich am T-Shirt. Gleichzeitig bohrte sich sein linker Ellenbogen in meine rechte Armbeuge. Ich drückte mich in die andere Richtung, um dem Gewürge zu entkommen. Da ließ er seinen Griff los. Mein eigener Druck beförderte meinen Oberkörper in die von ihm forcierte Richtung, in der sich sein steinharter rechter Unterarm befand. Meine Nase krachte gegen seinen Ellenbogen. Mir wurde schwarz vor Augen. Tränen schossen mir die Wangen hinunter und Flüssigkeit aus der Nase. Ich löste reflexartig den Griff um seinen Krötenhals und fiel auf die Seite. Martens nutzte den Schwung, um sich mit mir zu drehen und landete wie in einem leidenschaftlichen Spiel auf mir. Erst als er auf mir sitzend in mein Gesicht sah, erschrak er.
Oh Gott, das tut mir leid. Da ist wohl das Adrenalin mit mir durchgegangen. Bleib liegen, ich hol ein Handtuch.
Er entwirrte unsere Beine und sprang auf. Ich lag auf dem Rücken und hielt mir die Nase. Schweiß, Blut, Schleim und Tränen vermischten sich auf der Matte zu einer roten Pfütze. Mein Kopf pochte von den Augen bis zum Nacken. Sekunden später kam Martens mit zwei Händen voll Küchenpapier aus der Waschküche nebenan zurück. Ein feuchtwarmer Hauch des Geruchs von heiß gemangeltem Bettzeug vermischte sich mit dem metallischen Geschmack von Blut, das mir aus der Nase quoll. Eine olfaktorische Emulsion von wohliger Geborgenheit und unkontrollierter Gewalt. Ich setzte mich auf, nahm ein feuchtes Stück Papier, hielt es mir gegen die Stirn und wischte mit einem weiteren meine Nase und meinen Mund sauber. Martens kniete vor mir, Schweiß tropfte von seiner Stirn, sein T-Shirt war nass, die krallenartige, halb geschlossene Handfläche einer schwarz-goldenen Faust prangte auf seiner Brust. ATKSV, das Original, stand daneben. Offensichtlich sehr besorgt und dennoch unbeholfen distanziert, tippte er mir mit zwei Fingern aufs Knie. Professionelle Distanz stand auf einmal wieder zwischen uns. Ich lächelte ihn beruhigend an. Martens rieb sich den Ellenbogen, bemerkte das Blut an seinen Fingern, wischte es mit einem Papier ab und lächelte gequält, als ich sagte:
Nicht so schlimm, meine Nase war ja schon zweimal gebrochen. Der Arzt meinte, da müsse schon viel Druck dahinter sein, dass das nochmal passiert.
Der Skiurlaub mit meinen Eltern, Laura und Daniel, war noch nicht so lange her, meine gebrochene Nase aber schon einigermaßen verheilt. Nur ein kleiner Höcker erinnerte noch an die unrühmliche Situation, die Motivation für diese Lektion hier gewesen war. Ich legte den Kopf in den Nacken, versuchte die Erinnerung an den missglückten Urlaub gar nicht erst aufkommen zu lassen, seufzte und stand auf. Meine Nase hatte aufgehört zu bluten, ich wischte noch einmal und tupfte mit dem feuchtrauen Zellstoff vorsichtig auf meine schmerzende Lippe. Es war wirklich nicht so schlimm. Mein Mund war trocken, alles andere war nass. Ohne ein Wort zu sagen, zog ich meinen schwarzen Bad Religion Kapuzenpulli mit dem durchgestrichenen Kreuz vorsichtig über den Kopf. »Kommen Sie, gehen wir«, sagte ich zu Martens. Mein Kopf schmerzte noch ein bisschen, als ich mit einer Kopfbewegung zur Tür deutete. »Ist wirklich alles okay? Soll ich dich zum Arzt fahren?«, fragte er besorgter, als mir lieb war. »Alles okay, wirklich«, beschwichtigte ich ihn. »Bloß kein Mitleid, schon gar nicht von ihm.« Wir verließen zügig den Raum, flohen an der Waschküche, dem Faxgerät und dem Weinkeller vorbei. Mehrere Meter dünnes Faxpapier schlängelten sich um einige Dutzend leere Rotweinflaschen, daneben beschriebene Zettel, ein paar leere Flaschen Whisky und Bücher mit Zetteln und Eselsohren drin. Die meisten Seiten an den Rändern eng mit dünnem Bleistiftstrich beschrieben. Ein offener Pelikanfüller und eine ausgelaufene Tintenpatrone daneben, ein surreales, mir sehr vertrautes Stillleben. Martens hatte schnell ein paar Sachen in seine Sporttasche geworfen, Pratzen, Handschuhe und zwei Stöcke ragten noch heraus und lief mir hinterher. Ich zog mir die Kapuze über den Kopf, drehte mich um und versuchte ihn anzulächeln. Er aber blickte nicht zu mir, sondern hatte besorgt seinen Kopf gen Küchenfenster gedreht, weil er wohl fürchtete, dass mein Vater die Situation mitbekommen hatte. Schnell und doch kontrolliert schloss er die Tür, ohne ein Geräusch zu verursachen. Ich wartete, bis er den Kopf zu mir drehte und lächelte ihn erneut beruhigend an. »Das war super«, sagte ich bestimmt und versuchte ihm zu versichern, dass sein Schlag mit dem Ellenbogen genau das gewesen war, was ich heute erhofft hatte und er keine weiteren Konsequenzen zu befürchten brauchte. Er zwang sich zu einem Lächeln. »Beim nächsten Mal drehen wir den Spieß dann aber um.« Ich machte eine Bewegung mit meinem Arm, ließ meinen rechten Ellenbogen in meine linke offene Handfläche klatschen. Die Erschütterung meiner Schulter löste einen unerwarteten Schmerz in Nacken und Nase aus. Ich wusste, dass wir durch die Kameras auf dem Grundstück meines Vaters von den Objektschützern beobachtet wurden und tat so, als wäre nichts weiter passiert und ich durchaus bereit für eine Revanche. Das Selbstvertrauen, das mir fehlte, versuchte ich Martens in doppelter Dosis beizubringen. Er hat genau das getan, wofür er gekommen ist. Mir beizubringen, mich selbst zu verteidigen. Was passiert eigentlich mit ihm, wenn ich es letztgültig gelernt habe? Fuhr es mir durch den schmerzenden Kopf. Personenschützer unterrichtet Schutzperson in Selbstverteidigung. Diesen Satz musste man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine klarere Art der selbstverschuldeten Jobvernichtung war schwer vorstellbar. Wie selbstverschuldet war sie eigentlich? Hätte er Nein sagen können, als ich ihn gefragt hatte? Es schien sie, so reimte ich es mir zusammen, irgendwie in ihrer Personenschützer-Ehre zu kränken. So nach dem Motto, was sollen denn die anderen Personenschützer denken, wenn ich mit einer verletzten Schutzperson rumlaufe? Musste ich also besonders vorsichtig leben, um die Herren nicht zu beschämen? Manchmal hatte ich das Gefühl, den Ansprüchen an eine richtige Schutzperson im Umfeld von professionellen Personenschützern gar nicht gerecht werden zu können.
Kapitel 22.
Wenn es um Pünktlichkeit ging, waren wir alle ein wenig nervöser geworden. Absprachen über zeitliche Abläufe und deren Einhaltung waren durch die fortwährenden Anweisungen der Entführer, als es um die Geldübergaben gegangen war, in einer Art und Weise emotional besetzt, die uns jegliche Lockerheit nahm. Unsere Absprachen waren im Wortsinne minutiös. 3:15 war 3:15. Eventuell würde ich aber 3:10 da sein, später auf keinen Fall. Auf meiner Digitaluhr, die ich mir gewünscht hatte, seitdem ich sie an Broms Handgelenk im Urlaub in Portugal gesehen hatte, verglich ich immer wieder die Sekundenanzeige mit dem Sekundenzeiger der Uhr in unserem Wohnzimmer. Seit diese Anzeige der nicht vergehen wollenden Zeit eine so wichtige Rolle gespielt hatte, quälte mich die Befürchtung, es könnten Situationen eintreten, die einen noch genaueren Abgleich der Tages- oder Nachtzeit erforderten. Die Zeit war eine unangreifbar sichere Einheit. Mit dieser Uhr hatte ich sie im Griff und nicht sie mich. Der Telefonapparat meiner Mutter stand neben ihrem Bett. Mehrmals in der Woche setzte ich mich, als ich der Genauigkeit der Uhr im Wohnzimmer auch nicht mehr vollends traute, auf die Bettkante, legte meine Casio auf den Oberschenkel und wählte die Nummer der Zeitansage. 01191. Ich kannte sie natürlich auswendig. Jedes Mal, wenn ich die Nummer wählte, erklang in meinem Kopf das Songfragment des tödlichen Ohrwurms von Das Modul. 1100101 heißt, ich liebe dich, ich möchte bei dir sein, die ganze Zeit, für immer zu zweit, komm, lass uns wie Binäre sein. Till hatte mir mal empfohlen, das beste Rezept gegen einen Ohrwurm sei, den Song im Original extrem aufmerksam noch einmal zu hören, direkt gefolgt von einem anderen Lied, das weniger Ohrwurmpotenzial hatte. Das wiederholte Hören, so erklärte er, lulle im Gehirn den Ohrwurm ein, der anschließende Song spüle den alten quasi weg. Wie Rohrreiniger. Erst toxisches Pulver reinkippen, dann spülen. Mir erschien das logisch. Und so hörte ich dieser Tage musikalisch nahezu selbstmörderisch immer wieder Das Modul, gefolgt von Bad Religion, in meinem Zimmer in ohrenbetäubender Lautstärke. Meine Eltern mussten denken, dass ich mittlerweile unheilbar dissoziierte, oder weniger dramatisch einfach nur auf einer merkwürdigen musikalischen Reise war. Beim nächsten Ton ist es 15:03:00. Ich drückte den Knopf der Uhr, der die Sekunden auf 00 setzte. Niemals klappte es auf Anhieb genau, immer wartete ich noch eine oder zwei weitere Minuten, bis die 00 auch über mehrere angesagte Minuten nicht aus dem Takt lief. Den Hörer zwischen Schulter und Ohr eingeklemmt, die Uhr in der linken, den mittlerweile schmerzenden rechten Zeigefinger am oberen silbernen Button der Casio verharrte ich auf der Bettkante. Um meinen krampfenden Nacken zu entlasten, stellte ich die Ansage einmal auf Lautsprecher. Die aus den kleinen Löchern des Telefons plärrende, verzerrte Stimme der Ansagerin verursachte bei mir unvermittelt ein so heftiges Herzrasen, dass ich den Hörer aufknallte, die Uhr auf den Boden fallen ließ, aufsprang und für ein paar ungenau getaktete Minuten hektisch atmend neben dem Bett meiner Eltern stehen blieb. Aus dem Nichts war mir die Erinnerung an die verzerrten Telefonanrufe während der Entführung meines Vaters ins Gedächtnis geschossen. Die Entführer hatten nachts angerufen und mit einem hochgepitchten Stimmverzerrer gesprochen, der bei uns im Wohnzimmer über Lautsprecher abgespielt worden war. Aus dem gleichen Grund hatte ich den CD-Sampler NDD, neuer deutscher Dancefloor, Happy Hardcore Happy Rave von 1996, den ich von Till als sogenanntes Witzgeschenk zum Geburtstag bekommen hatte, weggeschmissen. Es waren weniger die hysterischen Beats als die hochgepitchte Stimme der Lieder gewesen, die bei mir sofort Herzklopfen und Schweißausbrüche erzeugt hatten. Heute hatten wir uns zügig geeinigt, 23:17 Uhr musste ich zu Hause sein. Beim nächsten Ton ist es 23:17:00. Meine Casio und ich waren bereit. Kurz vor Erreichen der Party von irgendeinem Typen aus der Parallelklasse hatte ich mich daran erinnert, dass ich noch eine Sprühdose Axe Deo im Kofferraum hatte. Seit einiger Zeit beobachtete ich an mir einen unangenehmen Schweißgeruch in Stresssituationen. Ich bemerkte es immer, wenn ich von meinen Bandkollegen Ärger bekam, weil ich irgendwas nicht gut genug geübt hatte und mir die Ausreden fehlten. Aber auch in meinem sonstigen Alltag merkte ich, dass ich neben meinen Bauchschmerzen, die mich Tag ein, Tag aus begleiteten, immer häufiger kalten Schweiß auf der Stirn hatte, sobald ich in den schwarzen BMW einstieg. Ich hatte den Personenschützer gebeten, eine Straße weiter um die Ecke zu halten, damit ich nicht direkt vor der Haustür aussteigen musste. Unruhig blickte ich mich um, ob ich schon Freunde, die von der S-Bahn-Station Richtung Party pilgerten, erblickte. Doch niemand war zu sehen. Als der Wagen hielt, stieg ich aus, ging schnell ums Auto, achtete darauf, dass mich keiner meiner Freunde und auch Collins nicht sah, öffnete den Kofferraum und holte meine schwarze Sporttasche heraus, die ich mit den wichtigsten Utensilien bestückt hatte. Deo, Kondome, Plektren, Gitarrenseiten, Sonnenbrille, Haargel, Leatherman. Ich sprühte mir Deo unter mein T-Shirt, bis es mir kalt den Rücken hinunterrann und ich hörte, wie Collins die Scheibe der Fahrerseite hinunterfahren ließ.
»Waschen, nicht sprühen«,
rief er aus dem Auto. Ich wurde sofort rot und mein Herz schlug mir bis in die feuchten Achseln. Dass ich überhaupt Deo benutzte, war mir schon peinlich, irgendwie zu intim, um es auf der Straße zu machen. Mit Wucht riss ich den Kofferraumdeckel runter, um ihn dann doch beherrscht und vorsichtig zu schließen, aus Angst, der laute Knall könnte mich verraten und mein Anschleichen an die Party zunichte machen. Verkrampft lächelte ich Collins zu, als ich mich am Auto vorbei Richtung Party in Gang setzte. Mein T-Shirt klebte an den Seiten meines Körpers. Alter und frischer Schweiß mischten sich mit Axe und CK1. »Bis später«, murmelte ich noch schnell ins offene Fahrerfenster und rannte die Straße runter zum Haus. Ich stoppte kurz vorm Eingang, atmete durch, versuchte meinen Bauch zu entspannen und betrat locker und gut gelaunt die Party. Als ich die Party wieder verließ, schlief Collins im Auto. Diesmal sogar mit zurückgeklappter Lehne, statt wie sonst oft einfach mit nach vorn geklapptem Kopf. Um uns beiden die Peinlichkeit des Zusammentreffens zu ersparen, ging ich wieder rein und schickte ihm eine Kurzmitteilung. Meine Finger flogen wie ferngesteuert über die T9 gestützte Tastatur. »Komme gleich raus.« Ich lauschte durch die Hecke, observierte ihn, hoffend, er würde den kurzen Klingelton seines Motorola-Diensthandys ebenso laut hören wie ich in diesem Moment durch sein geöffnetes Fenster. Ein Spalt weit stand es immer offen, damit er eine sich nähernde Bedrohung rechtzeitig bemerkte. »Alter Indianertrick«, erinnerte ich mich an Schmidts Formulierung. Nichts geschah. Nach einer Weile rief ich ihn an. Als er nach dem vierten Mal klingeln ranging, konnte ich hinter der Ecke hervortreten und einsteigen. Um Punkt 23 Uhr knallte ich die Beifahrertür des BMWs zu, der vor der Tür der Party wartete. Vom Rütteln des Türgriffs endgültig aufgewacht, richtete sich Collins auf und schaute mich erschrocken an. Ich tat so, als wäre es mir gar nicht aufgefallen, dass er eingeschlafen war, und überspielte meine Wut. Nie traute ich mich, sauer auf die Typen zu sein. Immer hatte ich das Gefühl, sie würden eigentlich am längeren Hebel sitzen. Freund oder Feind. Ich hatte die Befürchtung, dass es einzig und allein von ihrer Laune abhing. Alle meine Freunde und die anderen Besucher der Party hatten den schlafenden Personenschützer beim Betreten des Hauses, in dem die Party stattfand, passieren müssen. Auch wenn die meisten ihn nicht beachteten, sprach sich natürlich schnell herum. Um kurz vor 23 Uhr war ich froh, dass ich die Party verlassen musste. »Wir haben noch 17 Minuten, schaffen Sie das?« Dieses Spiel war nichts Neues für uns. Ich stand kurz davor, meinen Autoführerschein zu bekommen. Das Fahren meines frisierten Mofas hatte ich nach einem halben Jahr wieder aufgegeben. Collins stand bevor, wahrscheinlich die letzten 15 Minuten im Besitz eines Führerscheins zu sein, aber was sollten wir tun? Ich musste pünktlich sein, er musste damit klarkommen. Collins atmete tief durch, schloss die Fenster und drückte das Gaspedal durch. Wir rasten die leere Elbchaussee entlang und ahnten beide, dass die einzige Gefahr, die auf dieser Strecke lauerte, übernächtigt in einem schwarzen BMW am Steuer saß. Vor der Biegung in unsere Straße bremste Collins scharf ab. Er schien sich daran zu erinnern, dass ein Kollege vor einiger Zeit unseren Kater in der Einfahrt zu unserem Haus überfahren hatte. Als wir, ohne weiteren Schaden anzurichten, in die Straße der Häuser meiner Eltern einbogen, sahen wir wellenartig aufflammende Blaulichter. Ich erschrak. Mein Bauch zog sich wieder zusammen, ruckartig wurde ich nach vorn gedrückt, als Collins reflexartig auf die Bremse trat. Er richtete sich auf und fuhr so langsam weiter, dass ich ahnte, er dachte darüber nach, ob er wohl die Nachricht oder den Anruf verpasst hatte, dass wir hier heute nicht hätten einbiegen sollen. Wir näherten uns im Schritttempo dem Haus meiner Mutter. Collins fummelte sein Mobiltelefon von der Ablage neben dem Schaltknüppel. Er klappte es auf, stutzte beim Blick auf das Display, als er meine Nachricht von vor 15 Minuten sah, und blickte kurz zu mir rüber. Ich tat so, als wäre nichts geschehen. Dann rief er in der Zentrale an. In der Gästewohnung meiner Eltern, die seit einigen Jahren nur die Zentrale war, lebte mehrere Jahre lang Egwuatu, ein Nigerianer, der mit Frau und Kind aus der Heimat geflohen und dort irgendwie untergekommen war. Fasziniert davon, wie sie auf dem Boden sitzend mit den Händen aßen, ging ich sie oft besuchen. Egwuatu kochte ein Gericht, das ich besonders liebte. Corned Beef mit Kartoffelbrei, roter Beete und sauren Gurken. Er lud mich ein, mit ihm und seiner Frau zu essen. Die linke Hand auf dem Rücken aßen wir mit drei Fingern der rechten Hand den lauwarmen Brei. »It's Lapskaus«, sagte er und grinste. Ich hatte nie davon gehört, ahnte aber, dass es einer guten Portion Weltläufigkeit bedurfte, dieses vermeintlich afrikanische Gericht hier auf dem Boden sitzend mit den Händen zu verspeisen. Jetzt rief Collins in der umfunktionierten Wohnung unserer Dauergäste an, um zu erfragen, was eigentlich los sei. Mein Herzschlag ging schneller, je näher wir unserem Haus kamen. Ich hatte eine Gänsehaut an den Armen und im Nacken. Immer wieder wischte ich meine feuchten Handflächen an meinen Oberschenkeln ab. Umstellt von drei Polizeiautos und einem Krankenwagen, glich das Haus meiner Mutter einem Tatort. Die gelblichen Scheinwerfer der Autos und das Aufleuchten der sich stumm drehenden Blaulichter tauchten ihr altrosa gestrichenes Haus in einen gespenstischen, fliederfarbenen Albtraum, in dem ich nur das Knirschen der Reifen auf der schlecht befestigten Sackgasse in Hamburg-Blankenese wahrnahm. Meter für Meter schlichen wir darauf zu. Als das Telefon am anderen Ende abgenommen wurde, kam Collins gar nicht dazu, etwas zu fragen. Der Objektschützer hatte uns schon über die Kameras kommen sehen und schien sofort etwas mitzuteilen, das Collins dazu bewog, den Wagen noch etwas stärker abzubremsen. Ich kannte das Gefühl schon, bevor es eintrat. Es war nicht mehr die Angst, die Ungewissheit, die meinen Magen sich zusammenziehen ließ. Es war die Gewissheit, dass es gleich passieren würde, und die Angst vor meinem Unvermögen, es zu verhindern. Ich war mir selbst ausgeliefert. Und da war es auch schon. Mein Magen verkrampfte sich, mein Mund wurde trocken, ich leckte mir über die Lippen und versuchte, meinen Unterkiefer durch ruckartiges Hin- und Herbewegen zu lockern. Es gelang mir nicht. Ich bewegte meinen Kopf langsam, aber mit starkem Druck nach links und rechts, um meine blockierten oberen Halswirbel zu knacken. Meine Handflächen waren feucht und kalt. Mit dem letztigen sandigen Knirschen meiner Knochen stoppten die Reifen des Wagens in einem Schlagloch. Collins klappte das Telefon zu und sah mich an. Noch bevor er den Mund öffnete, erkannte ich, wie ein Mann hinter einem der Polizeiwagen hervorkam. Sein Gesicht war schmerzverzerrt, mit der rechten Hand umklammerte er das linke Handgelenk. Er ging Richtung Krankenwagen, dessen hintere Tür schon offen stand, und hielt eine rote Schnur in der Hand. »Warum trägt der einen Faden aus unserem Haus?« wunderte ich mich. Unscharf erkannte ich Collins vor mir, der wie in Zeitlupe die ersten Satzfragmente formte. »Johann erschrick dich nicht?« Sein irisch-englischer Akzent beruhigte mich diesmal kaum. Sein Timing erinnerte mich an Filmfehler, in denen die Tonspur leicht versetzt zum Bild abgespielt wurde. Sein Satz kam zu spät. Ich beobachtete den Mann, den ich als einen der Objektschützer ausmachte, wie er die oberste Stufe des Krankenwagens erklomm. Der Luftzug der Aufwärtsbewegung ließ den Faden, den er immer noch in der Hand zu halten schien, in die Richtung seiner Beine wehen. Auf seine Hose, auf die silbernen Stufen des Krankenwagens, und nun erkannte ich es, auf dem Boden verwandelte sich der Faden in das, was er war, ein nicht enden wollendes Blutrinnsal, das eine kleine Pfütze vor dem Krankenwagen bildete, bevor der Mann in seinem Inneren verschwand. »Da war jemand auf eurem Grundstück.« Ich biss meine Zähne aufeinander und schaute Collins an. »Was ist passiert?« Ich stellte mir alles Mögliche vor. Ich wusste, dass ich keine umfangreichen Antworten erwarten konnte. »Ist alles okay?« schob ich hinterher. »Ja, alles okay. Da
Da war ein Mann auf einem Grundstück. Die Objektschützer haben über die Kameras gesehen, wie er über den Zaun geklettert ist. Die sind dann hinterher, als der Überstiegsalarm ausgelöst hat. Die Polizei sucht ihn gerade. Kann ich reingehen? Die Frage schien Collins zu überraschen. Ich weiß nicht. Ich frag die mal. Bleib mal im Auto sitzen. Er stieg aus, ging zu einem der Polizeiwagen und klopfte an die Scheibe. Zwei Polizisten stiegen aus. Der auf der Beifahrerseite, an die Collins geklopft hatte, lächelte ihn an. Der Polizist auf der Fahrerseite schaute ernst und hatte die rechte Hand an seinem Pistolenholster. Den Arm angewinkelt sah er ihn skeptisch an. Sie wechselten ein paar Worte, dann griff Collins in die Innenseite seiner Jacke. Quer durch die Fenster des Wagens nahm ich eine kleine, unscheinbare Bewegung der rechten Hand des Polizisten auf der gegenüberliegenden Seite des Polizeiautos wahr, die den Druckknopf des sichernden Lederriemens am Holster löste. Collins zog seine Brieftasche und zeigte seinen Ausweis vor. Dann deutete er auf mich. Der Polizist entspannte sich. Beide blickten prüfend durch die Scheiben unseres Wagens. Sie nickten Collins zu. Er drehte sich um und winkte mich lächelnd heraus. Ich zog am Türöffner. Dann nochmal etwas fester, doch nichts geschah. Die Tür war verschlossen. Ich kannte diese Sicherheitsmaßnahme schon und ahmte mit meinem rechten Daumen das Drücken auf die Funkfernbedienung des Wagens nach. Kurz blitzte in meinem Kopf der Gedanke auf, dass ich in meinem Leben noch nie in einem entriegelten Auto gefahren war. Die Zeit, in der meine Eltern die Kindersicherung der hinteren Türen verriegelt hatten, damit ich nicht versehentlich beim gelangweilten Rumfummeln an den Türgriffen während der Fahrt zum Kindergarten hinausfiel, schien nahtlos in die aktuelle Phase der Sicherung übergegangen zu sein. Ich zog erwartungsvoll die Augenbrauen hoch und formte mit den Lippen »Ist zu«, in der Hoffnung, man würde mich gleich in die Unsicherheit entlassen. Collins rannte in ein paar Schritten zur Beifahrerseite und öffnete sie. Er erreichte das Auto schneller, als er hätte müssen, und ließ mir keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, ob dieses abgeschlossene Auto momentan tatsächlich der sicherste Ort für mich war. »Danke«, mit einem scharfen Akzent auf der letzten Silbe, stieg ich aus dem Auto. Meine Magenschmerzen waren wackeligen Beinen gewichen und Unwohlsein hatte sich in meinem gesamten Körper ausgebreitet. Ich atmete tief ein und versuchte, mich von der kühlen Nachtluft beruhigen zu lassen. Ich atmete aus, dann ging ich in Richtung der roten Telefonzelle, die den Eingang zum Vorgarten des Hauses meiner Mutter bildete. Ohne eine Verabschiedung oder andere Höflichkeiten öffnete ich die Tür der Telefonzelle. Ein Architekt hatte sie meinen Eltern beim Bau des Hauses aufgeschwatzt, aus England einfliegen lassen und als schleusenartigen, doppeltürigen Eingang vor das Haus gestellt. Innen befand sich immer noch das Originaltelefon mit einem laminierten Auszug aus dem englischen Telefonbuch, den man studieren konnte, während man darauf wartete, dass einem die Tür mittels Summer geöffnet wurde. Seit ein paar Jahren waren die oberen 30 Zentimeter der Telefonzelle vollgestopft mit einer langen, grauen Kamera, die aussah wie eine Rohrbombe und diese surreale Schleuse wie aus einer anderen Galaxie wirken ließ. Wie eine misslungene Requisite aus Doctor Who. Es war besonders die fundamentale Hässlichkeit der Sicherheitsmaßnahmen, die mich immer wieder nervte. Wenn ich nach Hause kam, waren das Erste, was ich sah, graue Kameras und deplatzierte Knöpfe und Schalter, die ihre Umgebung verschandelten. Die bestenfalls wohlgeformten Armaturenbretter der Autos, mein Fahrrad, der Garten oder die schöne englische Telefonzelle, alles wurde verschandelt mit ausschließlich funktionalem technischem Gerät. Ich war fasziniert von der Retro-Future-Optik, wie ich sie aus Die Reise zum Mond, Metropolis oder Alarm im Weltall kannte. Jedes Mal ärgerte ich mich kurz, wenn ich die anthrazitfarbenen Funkgeräte und Kameras, die bei uns benutzt wurden, erblickte. Sie sahen aus, als hätte sie irgendein depressiver DDR-Designer entworfen. Designaffine Jugendliche in einer prekären Sicherheitslage schienen keine relevante Zielgruppe für die Herstellung dieser technischen Gadgets zu sein. Vielleicht hatte sie mitbekommen, dass ich vorgefahren wurde. Vielleicht hatte sie auch hinter der Tür darauf gewartet, dass es endlich 23.17 Uhr wurde. Auf jeden Fall öffnete meine Mutter die Tür, ohne dass ich hätte klingeln müssen. Ich ging ihr entgegen und sie nahm mich in den Arm. Kurz drückten wir einander, dann schob ich sie weg. Was ist hier eigentlich los? Du, Johann, da ist irgendein Mann bei uns über den Zaun geklettert. Der war bei uns im Garten. Ich habe den nicht gesehen. Die Objektschützer waren sofort hier und haben ihn vertrieben. Ja, das habe ich gehört. Den Teil kannte ich ja schon. Was wollte der denn? Wo ist der jetzt? Meine Mutter schüttelte fast unmerklich den Kopf, als müsste sie noch darüber nachdenken, ob dies die angemessene Bewegung sei. Das wissen wir nicht. Wieso ist hier ein Krankenwagen? Ich wollte meine Mutter nicht damit belasten, dass ich gesehen hatte, wie ein stark blutender Objektschützer aus unserem Haus in den Krankenwagen geschafft worden war. Herr Dillmann hat den Typ noch gesehen, wie er weggerannt ist. Er wollte über den Zaun hinterher. Überstiegssicher, schoss es mir durch den Kopf. Engmaschige, dunkelgrüne Metallzäune, die einen Einbruch verhindern sollten. Meine Eltern hatten sich, ohne dass es wirkliche Alternativen gab, für diese Variante entschieden. Alle paar Meter durch eine Kamera mit Infrarotsensor ergänzt, erinnerte mich unser Grundstück an den Innenhof eines Hochsicherheitsgefängnisses. Diese Assoziation wurde nun noch verstärkt, als meine Mutter fortfuhr. Ich weiß nicht, wie der Mann von draußen darüber gekommen ist, aber Herr Dillmann ist von hier drinnen abgerutscht und mit dem Ring seiner linken Hand ganz oben an einer Spitze des Zauns hängen geblieben. Mein Bauch, der sich gerade entspannt hatte, zog sich in böser Vorahnung wieder zusammen. Ein paar kleine, kalte Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn. Ich verzog das Gesicht und ballte meine kribbelnden, tauben Hände zu Fäusten, während meine Mutter erzählte, wie Dillmann mit seinem Fuß an den viel zu schmalen, rechteckigen Maschen des Zaunes abgerutscht war und ihm die Wucht seines herabfallenden Körpers mit seinem hängengebliebenen Ehering das gesamte Fleisch von den Knochen seines Ringfingers gerissen hatte. Wie der hochgeschobene Ärmel eines meiner schlabberigen Pullover hatte sich die Haut mitsamt Fleisch in Richtung der Fingerspitze gerafft, um dann wie eine grausige Windhose oben am Zaun zu markieren, dass dieser zwar keinen Einbruch, jedoch den ein oder anderen Ausbruch aus dem Garten verhindern konnte. Froh um jeden meiner Finger schlug ich mir die Hände vor den Mund. Oh Gott, oh, wie krass. Ein Mann stieg bei uns über den Zaun, um was zu tun? Die Polizei hatte uns vor Jahren schon vor Trittbrettfahrern erzählt. Sie hatte uns vor Menschen gewarnt, die inspiriert von einem Verbrechen versuchten, dieses nachzuahmen. War dies nun geschehen? Hatte jemand versucht? Wo in unserem Garten war der denn? Weißt du das? Fragte ich meine Mutter. Der stand wohl vor deinem Fenster. Er ist dann gleich weggerannt, als er jemanden hat kommen hören. Ich öffnete den Mund, ohne zu wissen, was ich erwidern sollte. Wir wissen aber nicht, was der wollte, schob meine Mutter hinterher. Vielleicht hatte der sich auch im Grundstück geirrt. Die Polizei hat gesagt, es könnte auch ein Junkie gewesen sein, der versucht hat, irgendwo ein Fenster einzuschlagen, um Geld für Drogen zu kriegen. Meine Mutter und ich standen uns gegenüber. Drinnen brannte überall Licht. Ich sah an ihr vorbei, um sicherzugehen, dass keine Polizisten im Haus waren, und ging langsam hinein. Ich versuchte mir den unglückseligen Junkie vorzustellen, der sich in Hamburg-Blankenese den einzigen vermeintlich überstiegssicheren Zaun aussuchte, um eine Scheibe aus Sicherheitsglas einzuschlagen, hinter der als einziger Wertgegenstand der zentnerschwere alte Röhrenfernseher meiner Mutter stand. Alles nur für den nächsten Schuss. Meine Mutter schloss die Tür, das rhythmisch aufscheinende blaue Licht erlosch mit dem Zufallen der Tür und ich ging Richtung Treppe, die hinab in mein Zimmer führte. Oh Mann, naja, okay, murmelte ich noch. Die Polizei ist ihm schon auf den Fersen, Johann, die kommen gerade von allen Seiten, der kann nicht abhauen, die kriegen den. Meine Mutter lächelte mich an, ich lächelte zurück, mein Vater kam aus dem Wohnzimmer zu uns, drückte mich und versicherte mir, dass wir nichts weiter tun könnten und rein gar nichts zu befürchten hätten. Na gut, ich geh mal schlafen, sagte ich. Ich war übrigens eigentlich pünktlich. Ich kam nur nicht rechtzeitig aus dem Auto. Ich weiß. Dann schlaf gut. Wir sind hier oben, antwortete mein Vater gänzlich ohne Ärger über meine Unpünktlichkeit. Langsam ging ich die Stufen zu meinem Zimmer hinunter. Vor einiger Zeit war ich vom ersten Stock in ein Zimmer im Untergeschoss des Hauses meiner Mutter gezogen. So lebten wir in der Vorstellung, ich könnte abends nach Hause kommen, ohne dass meine Eltern gestört wurden. Ohne minutengenaue Absprachen, ohne einen Telefonanruf vor der Ankunft des Wagens in unserer Straße bei den Objektschützern. Ohne die Sorge, ich würde nicht nach Hause kommen. Die baulichen Gegebenheiten für diese schöne Vorstellung waren gegeben. Langsam ging ich die Stufen hinunter. Unten war es dunkel. Hat Herr Dillmann seinen Ring eigentlich zurück? Fuhr es mir durch den Kopf. Was wäre passiert, wenn ich nicht jede Minute ausgereizt hätte, Collins nicht eingeschlafen wäre und ich nicht hinter der Hecke darauf hätte warten müssen, dass er aufwacht? Wann genau stand eigentlich der Typ vor meinem Fenster? Hätte ich ihn dann sehen können? Wäre sein Gesicht im Schein der Gartenbeleuchtung vor meinem Fenster aufgetaucht, während ich mir die Zähne geputzt hätte? Was wäre passiert, wenn ich am Fenster vorbeigegangen wäre und er plötzlich da gestanden hätte? Ein weißes Gesicht mit starren, großen Pupillen, mein Schreck und seine Fratze, gespiegelt in derselben Scheibe, meine Angst in seinen Augen. Wie lange hätten wir einander angesehen, bevor einer von uns geschrien hätte? Auf einmal fing mein Herz an zu rasen. Ich rannte zum Lichtschalter, meine Halsschlagader pochte, mein Kopf wurde heiß, meine Hände kalt. Ich drehte mich einmal panisch um mich selbst, stolperte in mein Badezimmer und knallte die Tür zu. Kräftig blähte ich die Backen auf, spannte meinen Bauch an und ballte meine Finger zur Faust. Ich hielt die Luft an, biss die Zähne aufeinander, spannte meine mäßig trainierten Muskeln so lange, bis mir schwindelig wurde. Ich presste mir ein Handtuch vors Gesicht und schrie hinein, so laut ich konnte. Dann ließ ich die Schultern fallen und mein Herz beruhigte sich. Ich zog mich bis aufs T-Shirt und Unterhose aus, putzte mir die Zähne und ging in mein Zimmer, um zu schlafen. Durch die Fenster erkannte ich den spärlich beleuchteten Garten und die in schummrigem Dunkelrot schimmernden Infrarotkameras. Ich riss die Vorhänge ruckartig zu, sprang zur Tür und kontrollierte, ob sie abgeschlossen war. Dann legte ich mich ins Bett. Ich faltete das untere Ende der Decke wie einen Schlafsack um meine Füße und zog das obere Ende bis zum Kinn. Leise hörte ich die Stimme Harald Schmidts aus dem Fernseher meiner Eltern im Wohnzimmer. Oberflächlich beruhigt lag ich sicher eingepackt in meinem warmen Bett. Wut stieg in mir hoch. »Macht mal den Fernseher aus, der ist derbe laut!« schrie ich durch die geschlossene Tür ein Stockwerk nach oben. »Ich will schlafen!« Die Geräusche von oben verstummten. Meine Eltern schienen keine Lust auf eine Diskussion zu haben und gehorchten einfach. Wenigstens das konnte ich kontrollieren. Auch die Stimmen im Garten wurden nach und nach leiser. Während ich langsam im Halbschlaf versank, vermischte sich das Klappern der Schlüsselbunde der Objektschützer mit dem Klingeln des Rings im Wind auf der Spitze des überstiegssicheren Zaunes. Ich lag in meinem hell erleuchteten Zimmer und schlief schließlich ein.
Kapitel 23.
Ich war in den letzten Wochen des Sommers 1999 öfter auf Partys irgendwelcher Leute aus meiner Stufe gewesen, deren Eltern übers Wochenende in ihre Ferienhäuser gefahren waren. »Lassen Sie mich bitte an der Ecke raus, gleich hier, stopp!« Meine Freunde wussten, dass ich immer noch ab und zu gefahren wurde, gefahren werden musste. Trotzdem versuchte ich es weiterhin geheim zu halten, dass ich Tag und Nacht von Bodyguards begleitet wurde. Bodyguards, so nannte ich sie nie. Nur mit Daniel traute ich mich ab und zu mal über die Herren zu sprechen. Wir sahen uns fast jeden Tag zur Bandprobe, waren gemeinsam an den Wochenenden auf Tour, spielten auf Stadtfesten in kleinen Clubs und manchmal auf Festivals oder als Support von größeren Bands. Und seit den gemeinsamen Urlauben der letzten Jahre war es ohnehin unmöglich, es vor ihm zu verstecken. Mangels besserer Worte, denn auch Daniel und die anderen in der Band vermieden das Wort Bodyguard, ersannen er und ich immer neue Namen für die Typen. Da der BMW das Kennzeichen HHDJ5743 hatte, kam Daniel schnell auf die Idee, von den DJs zu sprechen. »Musst du noch die DJs anrufen oder können wir los?« Auch Fuzzis oder sogar Fuzziputzis
waren Begriffe, die uns leichter über die Lippen gingen als die allzu ernsten und durch schnulzige Filme mit Whitney Houston vorbelasteten Begriffe. »Lass mal einfach die Fuzzis fragen, ob die uns das von der Tankstelle holen«, scherzte Daniel ab und zu. »Klar, die sollen sich mal ordentlich eindecken und uns dann gleich das Auto auch noch dalassen. So Roadtrip ins Koma mäßig.« Daniel und ich lachten. Ich war froh über die langsam entstehende Lockerheit meiner Band den Sicherheitsleuten gegenüber. Denn sobald ich nur an das Wort Bodyguard dachte, befürchtete ich, dass Menschen die Vorstellung hatten, dass ich von Kevin Costner-artigen Gestalten herumgetragen würde, sobald es nur zu regnen anfangen würde. Doch statt Mitleid war es eher die Angst der Menschen, die ich zu spüren bekam. Ist es für mich eigentlich gefährlich, mich mit dir zu treffen? Es schien bei den Menschen, die mit mir zu tun hatten, die gleiche Angst aufzukeimen, die ich vor Jahren das erste Mal gespürt hatte. Wie groß muss die Bedrohung sein, wenn die Sicherheitsvorkehrungen schon so bedrohlich sind? Anscheinend waren das bloße Wissen um die tatsächliche Existenz von Sicherheitsleuten und die Notwendigkeit, dass sie sich in meinem direkten Umfeld aufzuhalten hatten, genug, um meine Mitmenschen zu verängstigen. Werde ich jetzt eigentlich auch ständig überwacht, wenn ich mit dir zu tun habe? Umso mehr Erleichterung brachten die Unterhaltungen mit meinen Bandkollegen. »Welche Fuzzi-Putzis kommen denn mit auf Tour?«, fragte mich Daniel zum Beispiel, wenn wir mal für ein Wochenende unterwegs waren. Wir hatten einen Tourmanager, Alex, der auch das Auto fuhr und den Sound machte. Zusätzlich noch einen Backliner, der sich um unsere Instrumente kümmerte, Björn, der von uns nur Bums genannt wurde. Er hatte uns auf den ersten Konzerten erzählt, dass er lange mit einer Band auf Tour gewesen war, bei der der Sänger ihm immer die Gitarre zugeworfen hatte, wenn er eine neue gebraucht hatte. Direkt von der Bühne, mit einem ausladenden Wurf in den dunklen Nebenbereich, wo die Techniker standen. Er betonte, dass das exakte Fangen des Instruments nicht viele Backliner beherrschten. Er sei deutschlandweit der Backliner mit der niedrigsten Quote von fallen gelassenen Gitarren, seine sogenannte Bumsquote. Dass ihm diese niedrigste Bumsquote auf Tour mit vier Teenagern nicht nur wohlwollende Gags einbrachte, merkte er schnell. Doch Bums war, wie er selbst immer betonte, hart im Nehmen. Und auch darüber lachten wir natürlich. Alex und Bums beachteten die Sicherheitsleute nicht weiter. Es gab vereinzelte Überschneidungspunkte, aber die beiden waren durch ihre jahrelange Tourerfahrung Securities gewöhnt. Es fühlte sich so an, als könnte ich mich durch die Musik in eine Szene hochspielen, in der meine Lebensumstände einfach ganz normal wären. Wenn wir Konzerte spielten, trafen sich die Sicherheitsleute schon im Vorfeld mit den Veranstaltern. Egal wie klein das Konzert war, sie informierten sich vorher über die Ein- und Ausgänge, erhielten Schlüssel für die entsprechenden Schranken, gesonderte Parkplätze und die Erlaubnis, ihre Waffen mit in den Veranstaltungsraum zu nehmen. Immer und immer wieder stellte ich mir insgeheim die gleiche Frage. Bestand wirklich eine Gefahr und wenn ja, wie konnte ich garantieren, dass sie nur mich betraf? Und wenn sie nicht nur mich betraf, wieso wurde dann nur ich geschützt? Durch diese Vorkehrungen hatten die Veranstalter keine Möglichkeit, mir unvoreingenommen gegenüberzutreten. Dementsprechend steif und unsicher verhielten sie sich. Wenn wir den Club betraten, nahmen sie mich oft vor den Augen aller unauffällig zur Seite. »Wir haben auch schon mit deinen Herren gesprochen«, raunten sie mir verschwörerisch zu. Die anderen Jungs verdrehten schon immer die Augen. »Alle Vorkehrungen sind getroffen. Ich habe deinen Bodyguards meine direkte Durchwahl ins Büro gegeben, falls ich gebraucht werde.« Die Veranstaltungsorte, waren sie auch noch so klein, verwandelten sich für mich in kleine Einsatzzentralen, in denen ich mich fühlte wie ein Zivilbulle oder Informant. Je größer die Konzerte waren, bei The Dome oder als Supportband für Raymond vor 15.000 Leuten, die wir direkt nach der Veröffentlichung unserer ersten Single im Frühjahr 2000 spielen durften, weil Sony Music das irgendwie eingetütet hatte, desto normaler war es natürlich für die Veranstalter, sich mit Sicherheitsfragen auseinanderzusetzen. Unser Plattenvertrag, den unsere Eltern ein paar Monate zuvor in Berlin für uns unterschrieben hatten, regelte, dass Sony Music unsere Nachnamen nicht veröffentlichen durfte. Uns allen war die Gefahr bewusst, dass es mit der Namensänderung der Band von Am kahlen Aste zu Score im schlimmsten Fall nicht getan war. Zur Remzma Band wollten wir nicht werden. Auch Einzelfotos hatten wir der Plattenfirma untersagt. Doch natürlich veröffentlichte Sony in der allerersten Pressemitteilung über Score unsere 4 Vor- und Nachnamen. Und natürlich lösten wir den Plattenvertrag nicht wegen Vertragsbruch auf. Doch in kleinen Clubs vor 50 Menschen, was eher die Regel war, waren Pressemitteilungen wie dieser zerstörerisch für das Indie-Image der Band. Es war absurd. Wären wir einfach zu viert plus Tourmanager Alex und Backliner Bums gefahren, hätten wir vermutlich in einen normalen Van gepasst. Da wir aber immer 2 Sicherheitstypen mitnehmen mussten, hatte Alex einen Nightliner gebucht. Was in den ersten Stunden ein tolles Gefühl war und auch vor größeren Hallen gut funktionierte, war in dem Moment, als der Nightliner größer war als der Club, in dem wir am Abend spielen sollten, unangenehm. Die Securities schliefen in den vorderen Kojen, wir weiter hinten. 4 Kinder, 4 Erwachsene und der Fahrer. Sie waren in der Überzahl. Nur einmal, als wir im Jugendzentrum im Hamburger Stadtteil Rissen spielten, lief es anders. Eine ältere Dame setzte sich zu mir, die langen weißen Haare zu einem Zopf gebunden, in jeder Ohrmuschel 3 Ringe und eine übertrieben dicke Silberkette um den Hals, schaute sie mich freundlich an. Ich hatte mir gerade ein Bier aufgemacht, um meine Nervosität zu betäuben und erwartete die gleiche Ansprache wie immer. Alles im Griff, alles abgesichert, hier ist meine Durchwahl und so weiter und so fort. Normalerweise hasste ich diese pseudo-verschwörerischen Sätze. Als wären der Veranstalter, die Sicherheitsfuzzis und ich ein Team von Geheimagenten oder so. Doch diesmal war es anders. Sie lehnte sich zurück und lächelte mich an. Die Tür zum Konzertraum stand offen, nur Daniel lehnte lässig im Türrahmen und somit beugte sie sich vor und flüsterte leise: Wie hältst du das nur aus, Johann? Sie legte mir die Hand aufs Knie. Täglich, umgeben von diesen Schreckensgestalten. Ich freue mich schon sehr auf das Konzert. Meine Tochter hört eure CD rauf und runter. Sie kommt nachher auf jeden Fall auch mit 2 Freundinnen. Die interessiert das alles nicht. Der geht's nur um eure Musik. Das freut mich für dich. Sie sah mir lange in die Augen. Ich wurde auf einmal ganz ruhig. Ja, wie hielt ich das eigentlich aus mit diesen Schreckensgestalten? So konkret hatte ich noch nie darüber nachgedacht. Sie stand auf, holte sich auch ein Bier aus dem Kühlschrank und öffnete den Kronkorken mit einem Glied ihrer silbernen Halskette. Prost! Auf die Musik und die Freiheit! Wir stießen an und ich trank den Rest der Flasche in einem Zug aus. Die alte Dame verließ den Raum und ging in ihr Büro. Daniel kam jetzt näher und setzte sich auf den frei gewordenen Platz. Er grinste mich an und legte mir übertrieben bedeutungsschwanger auch seine Hand auf mein Knie. Ich grinste zurück. Er sah mir tief in die Augen. Alter! Voll der geile Bandname. Ahn mal! Schreckensgestalten.
Unheimlich nah. Von und mit Johann Scherer. Ist ein Bose Park Original. Mit exklusiven Songs des Autors.